Ihr Lieben, Weihnachten ist vorbei. Heute wird ja allgemein das Fest der drei Könige gefeiert. Genauer der Weisen aus dem Morgenland, wie es in Matthäus 2 steht. Und ich hatte mir noch überlegt, ob ich daraus eine Predigt machen soll, habe mich dagegen entschieden, weil es einfach zu weihnachtlich geworden wäre. Heute soll es, ich sage es mal so, um das Ziel von Weihnachten gehen. Da, wo die Weihnachtsgeschichte eigentlich hinmündet, nämlich ans Kreuz. Und am Kreuz scheiden sich die Geister. Für die einen Torheit, denen die verloren gehen, für die anderen Gottes Kraft zur Rettung. Dazwischen, ihr Lieben, gibt es nichts. Und genau diese Trennung, diese Zuspitzung auf entweder oder, mit oder ohne, auf Verlust oder Gewinn, die das Kreuz verursacht, wollen wir heute Morgen betrachten am Beispiel der beiden Übeltäter. Die beiden Schächer, die jeweils zur Linken und zur Rechten mit Jesus Christus gekreuzigt wurden, sie sind ein Bild für die ganze Menschheit. Es gibt nur diese beiden Alternativen, Bejahung oder Ablehnung. Wer nicht für mich ist, sagt Jesus, der ist wider mich. Der eine Schächer wird abgelehnt, der andere wird angenommen. Am Kreuz scheiden sich die Geister. Und wir werden heute Morgen herausarbeiten, warum das so ist und warum das so sein muss. Warum der Herr bei dem einen Schächer schweigt und zu dem anderen sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Bevor wir auf das Thema eingehen, möchte ich die Kreuzigung etwas genauer beleuchten. Wir haben gelesen, und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie ihn da selbst. Nun, wir haben uns daran gewöhnt. Und es ist vielleicht in unseren Breiten eine gewisse Selbstverständlichkeit. Vor Jahren noch hat ein Evangelist einmal gesagt, dass es ein gewisses Nord-Süd-Gefälle gäbe. Dass man die Tatsache der Kreuzigung bei vielen Menschen dieses Landes, besonders in den nördlichen Bundesländern, nicht mehr voraussetzen kann. Fragt man in deutschen Großstädten in der Fußgängerzone nach Jesus, bekommt man nicht selten die Antwort, dass es sich dabei wohl um einen brasilianischen Fußballstar handeln müsse. Nun, unter uns wird sicherlich keiner sein, der mit diesem Begriff Kreuzigung nicht weiß, was gemeint ist. Und doch wird dem einen oder anderen das, was ich nun schildere, vielleicht ganz neu sein. Um das Kreuz näher zu beleuchten, gehen wir jetzt 3 Jahrtausende in die Vergangenheit. Vom Zeitpunkt der Kreuzigung 1 Jahrtausend zu dem berühmten Leidenspsalm, Psalm 22. Ein Psalm Davids, wo wir alle Einzelheiten 1 Jahrtausend vor dem tatsächlichen Ereignis geschildert bekommen. Und das ist das Einmalige der Bibel. Sie kennt die Zukunft. Sie ist das einzige Buch, das detaillierte Prophetie enthält. Und das hat schon manche zum Nachdenken gebracht, die damit konfrontiert wurden. Wie kann dieses Buch Dinge Jahrtausende vorweg vorauswissen, die man eben damals gar nicht wissen konnte? Und ginge es nur darum, dass der Verstand das Problem wäre, an Gott zu glauben? Ich denke, fast alle würden an Jesus Christus glauben. Aber wir machen uns etwas vor, wenn wir meinen, aus verstandesmäßigen, aus rationalen Gründen die Botschaft des Evangeliums abzulehnen. Es sagte Sigmund Freud, alle Menschen sind unlogisch. Und es sind gewöhnlich andere Gründe, warum man Gott ablehnt. Aber auch hier möchte ich Mut machen, gerade auch vom Verstand her aufzuzeigen, die Bibel, welch einmaliges Buch. Funktioniert? Gut. Dieser Psalm beginnt mit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war der Ausruf Jesu am Kreuz. Und der Psalm hört auf mit, dass er es vollbracht hat. Das ist die hebräische Version von Johannes 19, Vers 30, wo Jesus sagt, es ist vollbracht. Alle, die mich sehen, spotten meiner. Sie sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der möge ihn befreien, der soll ihn retten. Er gefällt ihm ja. Aus Lukas 23 haben wir gehört, es verspotteten ihn das Volk, es verspotteten ihn die Obersten. Andere hat er gerettet, er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn die Pharisäer, es verspotteten ihn die Kriegsknechte. Ja, es verspotteten ihn auch die beiden Schächer, die beiden Mörder, so sagt es Matthäus 27, die mit ihm gekreuzigt wurden. Nur der eine hat dann seine Gesinnung geändert. Und es bedeutete das Kreuz Verachtung und Verwerfung. Der Sohn Gottes wurde verworfen, verachtet. Das Volk schrie, hinweg mit diesem. Gib uns den Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder, sagt die Bibel. Er versuchte den politischen Umsturz. Man würde ihn heute vermutlich nicht Mörder, sondern Guerillo-Freiheitskämpfer nennen. Und das war genau die Weichenstellung. Wen wollt ihr? Den himmlischen oder den politischen Messias? Gib uns den Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Und Petrus sagt dann seinem Volk später in Apostelgeschichte 3, Vers 14, ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und batet, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Und Israel hat den Mörder in tausendfacher Gestalt bekommen. Ihr Lieben, das ist keine einfache Kost heute. Es ist hochdramatisch. Denn dieser Ausruf des Petrus ist geradezu prophetisch und durchzieht die nachchristliche Geschichte wie ein Fluch. Als man einen Rotgardisten fragte, wer die Welt erschaffen habe, sagte er Mao und seine Gedanken. Mao Zedong, einer der größten Massenmörder der Geschichte, ungefähr 100 Millionen Menschen auf dem Gewissen. Der Gott von Millionen von Menschen, geistlicher Grund, ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und batet, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Und jetzt könnte ich noch viele weitere Beispiele aus der jüngeren Geschichte aufzählen. Hitler, dem Millionen von Menschen Heil zuriefen, obwohl in keinem anderen das Heil ist, außer in Christus, schrie noch laut Deutschland, Deutschland über alles und dann kam alles, alles über Deutschland. Geistlicher Grund, ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und batet, dass euch ein Mörder geschenkt werde. In Jesaja 53, Vers 3, wir haben das gelesen, steht ein Vers mit wenigen Worten. Und ich denke, es ist die kürzeste Schilderung des menschlichen Herzens gegenüber dem lebendigen Gott. Wir haben ihn für nichts geachtet. Und während der Kulturrevolution hatte man Plakate an die Kirchen geklebt, hängt Gott. Und genau das hat man getan. Als er kam in der Person Jesu Christi, was hat man gemacht? Man hat ihn gehängt ans Kreuz. Das menschliche Herz hat sich nicht geändert. Kreuz also Verspottung, Verachtung. Die älteste Zeichnung von der Kreuzigung, die man gefunden hat aus dem 3., 4. Jahrhundert, ist eine in Stein geritzte Zeichnung, ein Kreuz, eine Gestalt mit einem Eselskopf und darunter steht, Alexamenos betet seinen Gott an. Und der Kirchenvater Tertullian berichtet, wie man in Karthago ein Bild aufgestellt hat, eine Gestalt, langer Mantel, ein Buch unter dem Arm, offensichtlich die Bibel, und einen Eselskopf. Und darunter stand, Arsenarii, Eselsanbeter. Das war das Kreuz. Also falls ihr spottet, und ich bin überzeugt, niemand ist unter uns, der dazugehört, ihr tut nichts Neues. Es ist so alt wie die Botschaft des Evangeliums. Alle, die mich sehen, spotten meiner. Sie sperren das Maul gegen mich auf wie ein reißender und brüllender Löwe. Im Psalm 69 steht auch ein prophetisches Wort, erschütternd, der Hohn hat mir das Herz gebrochen. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Glieder sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Man hat einmal das Skelett eines Gekreuzigten gefunden und anhand dieses Skeletts konnte man rekonstruieren, wie man diese unglücklichen Opfer in einer hockenden Stellung gekreuzigt hatte. Je ein Nagel für die Handwurzel und ein einziger Nagel für beide Fersen. Man hat die Unterschenkel übereinander gelegt und die Ferse ist einer der härtesten Knochen. Und dann wurde ein Nagel durchgetrieben. Und man kann sich vorstellen, wenn man in so einer hockenden Stellung am Kreuz hing, da hat es einem buchstäblich alle Knochen auseinandergezogen. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Du legst mich in des Todes Staub. Der Durst, den die Gekreuzigten hatten. Man war ja da in der prallen Sonne. Da war diese Wasserverdunstung. Wir wissen, wie unser Herr selbst gesagt hat, mich dürstet. Denn Hunde umringen mich. Eine Rotte von Übeltätern schließt mich ein. Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Und das ist der verblüffendste Satz. Denn als David diesen Psalm schrieb, kannte man die Kreuzigung nicht. Die haben die Römer übernommen von den Karthagern. Und als der dritte Punische Krieg begann, Karthago hatte damals freiwillig abgerüstet, ging ein Aufschrei des Entsetzens durch die karthagischen Straßen, denn es wurde dem Erdboden gleichgemacht. Und als die Römer diese Stadt Karthago zerstörten, das waren die Jahre 148 bis 145 vor Christus, also mehr als 800 Jahre nach David, da sahen sie Kreuze auf den Mauern der Stadt Karthago stehen. Und David schreibt ein Jahrtausend vorher, sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Sie ist unglaublich genau, die biblische Prophetie. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Auch das hat sich erfüllt. In Johannes 19,33 steht, als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie seine Beine nicht. Denn solches ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, es soll ihm kein Bein zerbrochen werden. Das hat vielleicht folgenden Zusammenhang, menschlich gesprochen. Die Gekreuzigten starben eigentlich an einem Erstickungstod. Die hingen dadurch, es hat die Lungenflügel gegen die Rippenbögen gepresst. Die bekamen keine Luft mehr. Und damit sie jetzt Luft bekommen, haben sie sich an diesen Nägeln abstützen müssen. Und da lagen die Nervenendigungen frei. Und so haben sie sich hochgearbeitet und Luft geholt. Und dann sackten sie wieder durch. Und das ging manchmal tagelang. Und der römische Geschichtsschreiber Cicero, der kein sentimentaler Mensch war, der sagte, die Kreuzigung ist die schlimmste aller Todesarten. Das bedeutete das Kreuz zur Zeit der Römer. Hinrichtung, gnadenlose Aburteilung, es gibt kein Zurück mehr. Und um das Elend abzukürzen, die Römer hatten da so einen Holzknüppel in der Hand, haben sie unter den Kniescheiben die Schienbeine der Verurteilten zerschmettert. Da sackten die durch und erstickten. Und so haben sie es mit den beiden zur Linken und Rechten von unserem Herrn getan. Und als sie zu Jesus kamen, war er bereits tot. Das hat vielleicht folgenden Grund. Es ist ja unwahrscheinlich dramatisch zu verfolgen, wie Pilatus, der kein Jude war, der Antisemit war, aber der Wahrheit doch näher war als die religiöse Elite des damals frömmsten Volkes der Erde, der Juden. Und er hat verzweifelt, ständig versucht, den Herrn frei zu bekommen. Er wusste, dieser Mensch ist ein Gerechter. Er fürchtete sich vor ihm. Und dann versuchte er noch mehr, ihn frei zu bekommen. Und dann ließ er ihn geißeln. Und die Geißelung war eine Bestrafung, die hat manch schwaches Naturell an den Rand des Todes gebracht. Da waren in diese Nilpferdpeitschen Knochen und Metallsplitter eingearbeitet, die haben den Rücken in eine blutige Masse verwandelt. Die Juden gaben 39 Streiche, 13 auf die linke, 13 auf die rechte Schulterseite und 13 auf die Brust. Aber die Römer kannten keine Gnade. Auch das, ihr Lieben, steht schon im Alten Testament, auf meinem Rücken haben Pflüger gepflügt und ihre Furchen langgezogen. Jesaja 50, meinen Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Und dann hat Pilatus ihn herausführen lassen mit Purpurmantel, und das war ein Bild des Elends. Er trug die Dornenkrone und Kopfwunden bluten ganz heftig. Und da war der Speichel des Spotts im Angesicht des Herrn von den Soldaten. Und dann sagt Pilatus diesen berühmten Satz, Ecce homo, seht, welch ein Mensch. Und das ist die Tragik. Da riefen sie einmütig, hinweg mit ihm. Gib uns den Barabbas. Und dann fragt Pilatus, soll ich euren König kreuzigen? Man hat einen König vielleicht enthauptet, aber doch nicht gekreuzigt. Ein römischer Bürger durfte nicht gekreuzigt werden. Das war außersehen für die Allerletzten. Und Pilatus fragt, soll ich euren König kreuzigen? Und da rufen sie, wir haben keinen König, denn den Kaiser, da gab Pilatus Jesus hin. Das Volk, das sich gerühmt hat, Gott zum König zu haben, stellt sich völlig gleich mit der Welt. Wir haben keinen König, denn den Kaiser. Da gab ihnen Pilatus Jesus hin und dann hat sie Gott mit der Welt gleich gemacht und hat sie zerstreut unter alle Völker und sie waren nicht mehr abgesondert wie vorher. Und vielleicht hängt es mit all dem zusammen, die Geißelung, die furchtbaren Schmerzen. Als die Soldaten zu Jesus kommen, war er bereits gestorben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Alles wörtlich erfüllt, ein Jahrtausend vor dem tatsächlichen Ereignis. Und dann heißt es ein paar Verse weiter: So will ich deinen Ruhm erzählen meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dich preisen. Vorher, du legst mich in des Todes Staub, jetzt, so will ich deinen Ruhm erzählen meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dich preisen. Der Herr Jesus hat seine Jünger vor Golgatha nie Brüder genannt. Nach der Auferstehung sagte er zu Maria Magdalena: Gehe hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Denn wenn wir jetzt an den Herrn Jesus gläubig werden, durch die große Gnade Gottes, dürfen wir umgestaltet werden in das Ebenbild Jesu Christi, damit derselbe sei der Erstgeborene von vielen Brüdern. So steht es in Römer 8. Es ist hier eigentlich die ganze Botschaft des Evangeliums enthalten in diesem Psalm 22. Wir kehren zurück zu Lukas 23. Wir haben zwei Übeltäter, beide zu Recht verurteilt. Aber jetzt kann man sich fragen, ja, wieso ist das für uns aktuell? Ich bin doch kein Übeltäter wie diese beiden. Ich habe die Hinrichtung nicht verdient. Es sagte einmal jemand, ich habe es bereits am Anfang gesagt, diese beiden Schächer sind ein Bild für die ganze Menschheit. Der Mensch gerichtet unter dem Urteil der Sünde, der Mensch angenagelt, hilflos, versklavt. Wer sündigt, sagt Jesus, ist ein Sklave der Sünde. Und das ist der Maßstab Gottes. In all unseren Schulen haben wir dieses humanistische Menschenbild. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, wie Goethe sagte. Der Mensch hat den guten Kern, der Mensch hat den göttlichen Funken. Der Mensch ist seinem Wesen nach gut, wie man das heute noch glauben kann. Bei all den Leichen der Blutspur, die die Geschichte der Menschheit hinter sich herzieht, ist mir ein Rätsel. Zu einem solchen Glauben kann man ja eigentlich nur gratulieren. Die Bibel sagt über den Menschen die Diagnose Gottes, wie Gott den Menschen sieht, wie er wirklich ist. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner verständig, keiner fragt nach Gott. Alle sind abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Es ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen trügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind eilig, um Blut zu vergießen, Verwüstung und Jammer bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Liebe Geschwister, vor 20 Jahren wurde noch heftig über Abtreibung diskutiert. Aber inzwischen haben wir uns schon daran gewöhnt. Und denken wir daran, was gerade im Nahen Osten los ist, da muss einem dieser Satz in den Sinn kommen, ihre Füße sind eilig, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Jammer bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Und jetzt kann man sagen, es ist doch übertrieben. Aber bitte, schaut in die Geschichte. Die Geschichte ist der Ausdruck des menschlichen Herzens. Und würde das humanistische Modell, das überall gelehrt wird, zutreffen, der Mensch mit dem guten Kern, es sollte keinen Krieg geben. Ab und zu vielleicht mal einen Totschlag. Aber im Großen und Ganzen sollten paradiesische Zustände herrschen. Und das war ja die Voraussetzung der Planwirtschaft in den kommunistischen Ländern. Sie geht davon aus, dass der Mensch gut ist. Wir haben mitbekommen, dass alles zusammengebrochen ist. Nur die Konsequenzen hat man nicht daraus gezogen, dass alles, was vom Menschen ausgeht, am Menschen scheitert. Aus der Geschichte kann man lernen, soll Hegel gesagt haben, dass die Menschen nichts aus der Geschichte gelernt haben. Diese beiden Übeltäter, ein Bild für die ganze Menschheit. Und das wird jetzt vielleicht einige überraschen. Der eine ist ein Bild für den religiösen Menschen. Einer der gehängten Übeltäter lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Er redet mit Jesus, er redet mit Gott und das nennt man Gebet. Er möchte gerettet werden. Rette dich selbst und uns. Hilf uns, aber ohne das Kreuz. Und Gott schweigt. Es ist das Kennzeichen aller falschen Religionen. Es gibt keine Gewissheit. Gott schweigt. Der andere ist auch ein Übeltäter. Zu Beginn hat er gespottet, aber dann muss ihm irgendwann gedämmert haben, ich kann hier zwar jetzt noch den starken Mann spielen, aber in ein paar Stunden ist es vorbei. Und was dann? Spurgeon sagte einmal, Leute, die über den Tod nachdenken, sind kluge Leute. Der Tod ist absolut gewiss. Das Wort todsicher kommt davon. Du und ich, wir müssen sterben. Und was ist dann? Die Bibel sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Nicht mehrmals, wie manche denken. Danach aber das Gericht. Und sie sagt auch, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Er erkennt, in ein paar Stunden ist vorbei, was ist dann? Und dann bekommt er Furcht vor Gott. Und Leute, die Furcht vor Gott bekommen, sind kluge Leute. Es heißt mehrmals in der Schrift, die Furcht Gottes ist der Anfang der Erkenntnis, nur Toren verachten Weisheit. Und so sagt er, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in gleicher Verdammnis bist. Erster Punkt, er bekommt Furcht vor Gott. Zweiter Punkt, er erkennt, dass er verloren ist. Ich bin verdammt. Und das muss man so deutlich sagen. Jeder Mensch von Natur aus, du und ich, unter dem Gericht Gottes. Wir haben heute Morgen zu Beginn diesen wunderbaren Vers gehört aus Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und im gleichen Kapitel, einige Verse weiter steht, da sagt Jesus, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Warum bleibt? Wir sind von Natur aus unter dem Zorn. Du und ich, was müssen wir tun, um verloren zu gehen? Gar nichts. Wir sind es von Natur aus. Aber dann steht dieser gewaltige Satz in der Bibel, wo Gott sagt, so wahr ich lebe, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen. Und ein Gott, der bereit war, einen derartig grauenhaften Tod auf sich zu nehmen, der muss wirklich eine göttliche Liebe haben für seine gefallenen Geschöpfe. Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in gleicher Verdammnis bist. Und wir zwar gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Er macht es eigentlich umgekehrt, wie so viele Menschen es machen. Wenn man mit Leuten auf Gott zu sprechen kommt, dann kommen oft unglaubliche Anklagen gegen Gott. Also wie kann es Gott geben? All die Kriege, diese Ungerechtigkeit. Warum lässt Gott das zu? Also Gott mit anderen Worten, wir sind die Gerechten. Und du bist der Ungerechte. Nein, der macht es umgekehrt. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und dann sagt der Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er glaubt an die Auferstehung Jesu. Vom Sichtbaren war Jesus genauso hilflos angenagelt wie er selbst. Es war ein Bild des Elends. Und jetzt öffnet ihm Gott die Augen und er erkennt, das ist der Messias, er wird auferstehen. Und es heißt in Römer 10, Vers 9, denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Er vertraut sich dem Herrn Jesus an. Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und wenn es ans Sterben geht, am Sterbelager, beginnen so manche Lügner wahrhaftig zu werden. Wo Worte selten haben sie Gewicht, die Wahrheit redet, wer schwer atmen spricht, sagte Shakespeare. Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Aber der entscheidende Satz, den haben wir schon gehört, der steht vorher da. Wir zwar gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Wisst ihr, was das heißt? Er bejaht das Kreuz. Er sagt Ja zum Urteil Gottes. Die Bibel erklärt, der Tod ist der Lohn der Sünde. Und dieser Mann im Gegensatz zu den meisten Menschen sagt, ich habe den Tod verdient, ich bin zu Recht angenagelt, ich bin Sünder, ich bin schuldig vor Gott. Er sagt Ja zum Urteil Gottes, er sagt Ja zum Kreuz und sofort kommt die Antwort, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Dieser Mann erfüllt Punkt für Punkt das Evangelium, frohe Botschaft. Erstens, er bekommt Furcht vor Gott. Zweitens, er erkennt, dass er verloren ist. Drittens, er redet mit Gott, er betet. Viertens, er glaubt, dass Jesus auferstehen wird von den Toten. Fünftens, er vertraut sich Jesus an. Sechstens, er bejaht das Kreuz. Und das Wunderbare ist, als dieser Mann mit Jesus redet, über seine Sünde redet der Herr mit ihm vom Paradies. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und dieser Mann hat Heilsgewissheit. Und das kennt die Heilige Schrift im Gegensatz zu aller falschen Religion. Er weiß, dass er errettet ist. Warum? Er hat die Zusage Jesu Christi. Die Schmerzen haben nicht aufgehört. Die Nägel sind ganz sicher nicht aus dem Holz gesprungen. Nein, er hatte das Wort Gottes, die Zusage Jesu. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Dieser Mann hat Gewissheit über sein Heil. Und ich möchte schließen mit den letzten Worten Jesu am Kreuz. Wenn man sich die letzten Worte Jesu am Kreuz näher anschaut, erkennt man erstens, sie sind nicht widersprüchlich, wie manche behaupten, und zweitens, sie enthalten eine Botschaft. Wir lesen in Matthäus und Markus, wie Jesus laut rief, das ist der erste Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann lesen wir noch, und er schrie abermals laut und verschied. Der Inhalt dieses zweiten Schreis wird nicht berichtet in Matthäus und Markus. Der steht bei Lukas. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und dann verschied er. Johannes berichtet nicht, was Jesus laut gerufen hat, sondern was Jesus leise sagte. Denn er stand vor dem Kreuz. Es ist vollbracht. Im Griechischen ist es nur ein Wort, Tetelestai. Und wenn man zur Zeit der Römer im Gefängnis saß, da wurde der Schuldbrief angenagelt und da stand drauf, warum man vor Cäsar schuldig war. Und wenn man diese Schuld abgesessen, bezahlt oder sonst wie beglichen hatte, wurde der Schuldbrief durchgestrichen und darüber geschrieben, Tetelestai, bezahlt, getilgt, erledigt. Das letzte Wort Jesu am Kreuz. Und hierin liegt die Botschaft. Wenn ich weit wegbleibe vom Kreuz, das heißt, mich vor Gott nicht als Sünder erkenne, dann sehe ich nur, wie jemand ein schreckliches Ende hat, wie jemand zu Tode gequält wird. Und man hört noch diesen Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das Kreuz steht da als Ärgernis, Torheit, Versagen und Schwachheit. Und wie viele haben diesen Ruf Jesu aufgegriffen, um zu sagen, er ist doch an seiner eigenen Mission gescheitert. Aber wenn man den Mut hat, zum Kreuz zu kommen, Johannes stand vor dem Kreuz, wenn man den Mut hat, sich vor Gott als verlorener Sünder zu bekennen und die Kapitulationsurkunde seines Lebens abzugeben und Jesus Christus sein Leben anzuvertrauen, ja dann, ihr Lieben, vernimmt man auf einmal eine ganz andere Stimme. Dann erkennt man plötzlich das, was von großer Distanz aussieht. Wie die schlimmste Niederlage ist in Wirklichkeit der allergrößte Sieg. Hier hat ja der ewige Gott alles für mich getan. Da wurde meine Sündenschuld ein für alle Mal beglichen. Und ihr Lieben, ich darf hier stehen als einer, der durch die Gnade Gottes mit Sicherheit über seinen Schuldbrief geschrieben weiß, Tetelestai, bezahlt, getilgt, erledigt. Und das ist das Größte, was ein Mensch wissen kann. Weißt du, dass über deinem Leben geschrieben steht, Tetelestai, es ist vollbracht, bezahlt, beglichen, vergeben? Das ist die frohe Botschaft. Gott rechnet uns die Sünden nicht an und ist bereit, alles zu vergeben und ist bereit, uns Heilsgewissheit zu schenken. Aber es kostet diesen Preis des Kreuzes. Hier scheiden sich die Geister. Der eine wird genommen, der andere verworfen werden. Und die Gnade Gottes ist so wunderbar, dass sie zu dem einen Verbrecher, der zu Recht von der weltlichen Justiz zu Recht verurteilt wurde, dass er, der Menschensuchende, der menschenliebende Gott, Jesus Christus, sagen kann, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ist der lebendige Gott der Bibel, Jesus Christus. Und ich wünsche uns allen für das kommende Jahr, jetzt, und in Zukunft, dass wir nahe beim Kreuz stehen. Amen.